Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen. Mittwochnachmittag vor einem Feiertag hat man vielleicht auch andere Sachen zu tun. Insofern freue ich mich sehr, dass doch einige Leute den Weg hier hingefunden haben. Mein Name ist Patrick Fels. Ich arbeite bei der Fachstelle M hoch 2. Ich muss Sie gratulieren, Frau Heil. Sie sind eine der wenigen, die das richtig aussprechen. Viele sagen M Quadrat oder M2 oder sowas. Insofern freue ich mich, wenn das, also die Schreibweise gibt das nicht automatisch her. Die anderen Aussprachen wären durchaus auch passend, aber nee. Das ist sehr gut. Genau, mein Arbeitsort ist der NS-Dokumentationszentrum in Köln, also ein historischer Ort, das ehemalige Hauptquartier der Gestapo hier, heute eine Gedenkstätte, ein Museum, wo seit über 40 Jahren vor allen Dingen historisch gearbeitet wird. Da hat jemand sein Mikro an, ich höre Wind oder andere
Genau,
Störgeräusche.
Herr
Ja,
Wethekamp war das
jetzt ist
eben.
es weg.
Genau,
Dankeschön.
super, wäre alle Mikros aus.
Ja.
Außer Herr Feld.
Genau, also ein Ort, wo eben sehr viel historisch gearbeitet wird, den man auch besuchen kann. Es gibt eine Ausstellung, eine Gedenkstätte. Und seit einigen Jahren arbeiten wir aber eben auch zu aktuellen Themen, bleiben also nicht nur in der Historie stehen. Und 2019 dann, das ist die Fachstelle M hoch 2 gegründet worden, weil gemerkt wurde, das Thema Antisemitismus ist also gefährlich und groß genug. Das braucht eigentlich eine eigene Beschäftigung. Ich arbeite in der Fachstelle zum Thema Bildungsarbeit. Also mit meinem Kollegen zusammen haben wir verschiedene Formate im Angebot, wo wir uns dem Thema Antisemitismus nähern wollen. Dazu gehört auch das Thema Verschwörungen, denn das hat nicht zuletzt jetzt die Corona-Krise gezeigt, dass Verschwörungen doch recht weit verbreitet sind und in Krisenzeiten dann auch sehr schnell abgerufen werden können. Und doch, da sind Leute immer wieder darüber erstaunt, doch auch eine recht große Anhängerinnenschaft finden können. Werde ich aber gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das Thema Verschwörung, das ist ziemlich komplex, ziemlich kompliziert, ziemlich ausufernd und es ist sehr schwierig, sich da auf etwas zu fokussieren. Und ich sage gleich dazu, ich bin kein Experte, was Verschwörungsdenken oder Verschwörungsglauben angeht. Ja, das ist ein Thema, was natürlich im Bereich Antisemitismus auftaucht und man kommt, glaube ich, auch nicht drum herum. Aber da gibt es andere Leute, die da sehr viel tiefer in die Materie einsteigen. Also ich gucke deswegen eher aus der Perspektive von jemand, der sich mit Antisemitismus beschäftigt und der sich natürlich immer die Frage stellt, wie kann man in Bildungsarbeit dem Thema irgendwie zu Leibe rücken und wie kann man gefährliches, unvollständiges, falsches Denken vielleicht auf einen besseren oder richtigeren Weg wieder bringen. Vielleicht ein Satz noch. Ich habe gerade gesagt, wir beachten das Thema Verschwörung auch in der Bildungsarbeit. Nun ist es aber so, dass wir wegen der Corona-Zeit da bisher keine praktischen Erfahrungen sammeln. Also was ich Ihnen nachher so als Ideen mitgebe, das ist erstmal so in unseren Köpfen geboren, beziehungsweise das ist das, was auch andernorts zum Thema Verschwörung, Antisemitismus für sinnvoll gehalten wird. Ich kann aber auf fast keine praktischen Erfahrungen darin zurückgreifen. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ja, ich werde versuchen, mich kurz und knapp zu halten, damit wir auch ausgiebig ins Gespräch kommen. Und deswegen habe ich mich darauf beschränkt, Ihnen ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Antisemitismus und Verschwörungen mitzugeben. Sie müssten jetzt meine Präsentation sehen und habe dann fünf Thesen vorbereitet. Also kurze, knappe Thesen, die ich Ihnen vorstellen möchte und die, so hoffe ich, genügend Fragen oder Diskussionsstoff bereithalten, dass wir dann auch ins Gespräch kommen. Ja, gut, dann gehe ich einfach mal ein bisschen durch. So, wie komme ich jetzt hier? Genau. Ganz wichtig, erstmal eine Begriffsklärung. Das wird auch in den Medien häufig ein bisschen durcheinander gebracht. Es gibt Verschwörungstheorien und es gibt Verschwörungserzählungen. Eine Verschwörungstheorie ist etwas Wissenschaftliches, so wie jede Theorie. Da wird also eine Annahme über etwas gemacht und das hat eben dann in dem Fall was mit einer Verschwörung zu tun. Und eine Theorie muss sich aber immer in der Realität messen lassen. Und wenn sich irgendwann zeigt, die Theorie stimmt nicht, dann muss sie überarbeitet oder auch verworfen werden. Das heißt, Verschwörungstheorien sind überhaupt nicht schlimm oder überhaupt nicht böse und überhaupt kein Problem. Verschwörungstheorien kann man über alles Mögliche anstellen. Man muss dann eben nur bereit sein, sie auch entsprechend zu überprüfen und dann entsprechend auch ja, zu korrigieren oder eben auch bleiben zu lassen. Das heißt, über das, was ich spreche, das sind Verschwörungserzählungen. Ja? Also wo man kann den Begriff auch anders, man kann auch Verschwörungsideologie oder Verschwörungstheorie Denken oder was auch immer nehmen. Ich habe mich jetzt zur Verschwörungserzählung entschieden. Da geht es nämlich gerade darum, die Dinge nicht nachzuprüfen. Ja, und da ist es auch egal, ob man den Leuten sagt, tut mir leid, das stimmt einfach nicht. Es gibt es gibt nichts Überprüfbares, es gibt keine Grundlage dafür. Das ist einfach falsch, dass sich viele Leute davon nicht wirklich überzeugen lassen. Und ganz im Gegenteil, das eher als eine Bestätigung sehen, dass diese Verschwörungserzählung richtig sein muss. Ne? Denn wenn eine Verschwörung gut ist, dann merkt das nämlich keiner, außer den paar wenigen, die es eben durchschaut haben. Ja, also ich werde über Verschwörungserzählungen sprechen und eben über Annahmen, die meistens keine oder nur eine sehr schwache Grundlage haben und die aber auch durch Gegenbeweise oder Gegenargumente nur sehr schwer zu beheben sind. Dann eine kurze Definition. Es ist immer gut, wenn man über solche Sachen spricht, auch eine Definition anzubieten. Das ist aus dem Buch Fake Facts, was ich also wirklich nur sehr empfehlen kann. Das ist auch ziemlich neu. Ich glaube, es ist letztes Jahr erschienen von Katharina Nockun und Pia Lamberti. Also eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Ja, also es geht darum, irgendetwas wird als mächtig wahrgenommen. Ja, das ist wichtig. Ja, bei Verschwörungen sind Leute, die Macht haben, die irgendetwas beeinflussen können. Ja, es geht darum Schaden. Es geht in der Regel werden Dinge erzählt, wo Leute geschädigt wurden. Ja, und die Verdunklung ist ganz wichtig. Also sonst wäre es ja keine Verschwörung, dass die wahren Ziele und Absichten irgendwie im Hintergrund bleiben, dass die Leute, die hinter dieser Verschwörung stehen, auch nicht in Erscheinung treten, sondern das andere für sich machen lassen. Das sind also ganz wichtige Punkte hier in der Grundannahme. Nur um das richtig zu stellen, natürlich gibt es Verschwörungen, ja, und es sind immer wieder auch Verschwörungen in der Geschichte aufgedeckt worden. Also der Watergate-Skandal sei da als ein Beispiel genannt oder verschiedene Staatsstreiche oder Militärputsche, die stattgefunden haben. Natürlich, solche Dinge existieren. Aber darüber sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen über die Dinge, die so oder in dieser Form nicht existieren. Wer glaubt sowas? Es gibt das Buch Verlorene Mitte, feindselige Zustände. Das ist also eine Studie, die alle 2 Jahre von der Friedrich-Ebert-Stiftung aufgelegt wird, wo Menschen in Deutschland zu ihrer Einstellung befragt werden. Und es ist in dieser letzten von 2018-19 erstmals auch genauer auf Verschwörungen eingegangen worden. Und Sie sehen hier jetzt also Zahlen von Menschen, die bestimmten Aussagen eher zugestimmt haben oder voll und ganz zugestimmt haben. Und Sie sehen also, in was für Bereichen wir uns hier bewegen. Das ist schon eine ganze Menge, was wir hier an Zustimmung haben. Also um mal mit dem letzten Punkt anzufangen, also über die Hälfte der Befragten teilen die Haltung, dass sie eher ihren Gefühlen als der wissenschaftlichen Haltung dass sie eher ihren Gefühlen und nicht der Meinung von Expertinnen der Wissenschaft vertrauen. Ja, es gibt immer gute Gründe, auch bei WissenschaftlerInnen skeptisch zu sein, und da ist auch nichts falsch dran. Aber Gefühle gegenüber einer Expertinnenmeinung, das ist doch eher schwierig. Ja, der zweitletzte Punkt, ne, fast ein Viertel der Menschen finden, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken. Und das würde also bedeuten, dass es so etwas wie eine kritische Medienberichterstattung gar nicht gibt. Denn wenn die unter einer Decke stecken, dann kann nicht kritisch berichtet werden. Ja. Und auch dort, natürlich, an den Medien ist viel zu kritisieren, und häufig fragt man sich, naja, also wer hat da von wem abgeschrieben und wer hat sich was diktieren lassen und wo ist denn so der kritische Blick da drauf? Das ist alles in Ordnung, aber zu behaupten, da gäbe es irgendwie eine Interessensgleichheit oder die würden im Grunde dasselbe irgendwie alle wollen, das ist doch eine sehr verquere Annahme, gerade wenn man sich die Vielfalt der Medien in Deutschland anguckt. Und da kann man gerne auch auf die eher randständigen Medien gucken, denn auch die zeigen ja, dass es so etwas wie eine Unterdrückung von Meinungen in dieser Form nicht gibt. Aber auch die anderen, ich habe es ja eben schon erklärt, ja, also die Aussage, PolitikerInnen sind Marionetten, das ist so also ein ganz klassisches Muster, das heißt, irgendjemand steht dahinter, irgendwer ist im Hintergrund, der den Marionetten eben einflüstert, was sie zu sagen und zu tun haben. Ja, also PolitikerInnen, also von Frau Merkel bis zu einfachen Abgeordneten im Bundestag, tun nicht das, was sie eigentlich aus ihrem Interesse heraus tun, sondern sie werden irgendwie angewiesen, das zu tun. Ja. Und der letzte Punkt, also es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben, ist sehr schwammig formuliert und insofern möchte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen, denn ich denke schon, dass es Organisationen gibt, die Einfluss auf politische Entscheidungen in Deutschland haben. Wie geheim die sind, ist nochmal eine andere Frage, aber das müsste man auf jeden Fall ein bisschen spezifischer fassen. Da sehen Sie auch schon die Schwierigkeit mit Zahlen und Statistiken und Aussagen. Das ist natürlich immer alles sehr vereinfacht und auf bestimmte Sachen runtergebrochen. Da fehlt so ein bisschen die Differenzierung. Aber ich glaube, das gibt so erstmal eine Orientierung, dass wir sehen, also an Verschwörungserzählungen glauben ziemlich viele Menschen in diesem Land. Und je nach Thema werden es dann eben ein paar mehr oder ein paar weniger sein. Dann komme ich zu den Thesen. Also die erste These: Verschwörungserzählungen geben in einer komplexen, oftmals unübersichtlichen Welt Halt und Orientierung. Besonders in Krisenzeiten finden sie Verbreitung. Klar. Die Welt ist kompliziert, die Welt ist komplex. Ja, wenn ich einfach mal fragen würde, wissen Sie, wie eine Entscheidung innerhalb der Europäischen Union zustande kommt, werde ich in viele fragende Gesichter gucken. Ja, wenn ich frage, wie Wirtschaftskreisläufe funktionieren, wie Börsenkurse entstehen, ja, das sind alles Dinge, die auf sehr, sehr komplexe, sehr komplizierte Verfahren beruhen. Und natürlich, das kann man an vielen Punkten kaum überblicken. Und an vielen Dingen ist es auch wichtig, da Dinge zu vereinfachen. So, Verschwörungserzählungen haben aber eben die Krux, dass sie auf diese komplexen Sachen sehr einfache und oft sehr simplifizierende Antworten geben, die eben einem dann auch häufig noch die Erklärung und die Verantwortlichen mitliefern. Und gerade in Krisenzeiten, das erleben wir eben jetzt gerade, sind Verschwörungserzählungen sehr weit verbreitet und finden auch sehr viel Zustimmung. Also wer sich anguckt, was bei Corona-Protesten so erzählt wird, ja, über vermeintlichen Impfzwang, über was mit dieser Impfung noch alles gemacht wird, ne, impft er angeblich nicht nur gegen eine Krankheit, sondern da steckt irgendwie noch viel, viel mehr hinter, sieht, dass da sehr viele Dinge sehr schnell entstehen und entsprechend auch eine Anhängerschaft finden. Und wer sich da ein bisschen umguckt, der wird sehen, es ist zum Teil ziemlich abstrus, aber das hält Leute leider nicht davon ab, das rauszugeben. Und natürlich Halt und Orientierung suchen, das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Und das suchen wir, Verwerfliches, das suchen wir natürlich alle. Nur man sollte sich davon freimachen zu glauben, man könnte Dinge, die auf der Welt passieren, auf so einfache, kurze Sätze und Gleichungen bringen. Die zweite These: Verschwörungserzählungen sind seit Jahrhunderten mit Antisemitismus verbunden. Nicht jede Verschwörungserzählung ist antisemitisch, aber der Grad ist schmal. Ja, da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten und wäre dann wahrscheinlich auch noch nicht am Ende angelangt. Das ist natürlich etwas, was aus der Geschichte herrührt. Aber wer sich ein bisschen mit Antisemitismus in der Geschichte beschäftigt, der wird sehen, dass da sehr schnell Verschwörungen auftauchen und das schon seit Jahrhunderten. Also zum Beispiel im Mittelalter wurde behauptet, Jüdinnen und Juden hätten Brunnen vergiftet und deswegen sind sie an der Pestepidemie schuld. Also der Epidemie, die damals Millionen von Menschen in Europa dahin gerafft hat. Und das wäre ja eine Verschwörung, ne? Also da haben Leute im Geheimen agiert, wollten also der Bevölkerung Schaden zufügen und haben die Brunnen vergiftet. An die Brunnen musste man damals gehen für das Trinkwasser und deswegen sind so viele Menschen krank geworden. Ja, und das hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt, bis eben ins 19. Jahrhundert, wo dann zum ersten Mal von einer jüdischen Weltverschwörung gesprochen wurde. Das kann ich jetzt nicht alles im Einzelfall benennen, aber es ist tatsächlich so, dass seit dem 19. Jahrhundert Antisemitismus sehr, sehr stark mit Verschwörungsdenken und Verschwörungserzählungen verbunden ist. Und da eben so eine Idee dahinter steckt, Jüdinnen und Juden sind eine verschworene Gemeinschaft. Die haben irgendwie alle dieselben Interessen, auch wenn sie in unterschiedlichen Ländern leben, in unterschiedlichen Gesellschaften leben, auch wenn sie arm oder reich sind, wenn sie unterschiedliche politische Haltungen haben. Letztendlich wollen die alles dasselbe und die sind unheimlich stark und mächtig. Die haben unglaublich viel Einfluss. Und da wird dann behauptet, sie hätten Einfluss im Finanzwesen, bei den Banken, in der Wirtschaft, auf die Medien, auf die Politik und so weiter. Ja, und das ist Ende des 19. Jahrhunderts auch in einem Buch zusammengefasst worden. Das Buch nennt sich Vorführeffekt. Die Protokolle der Weisen von Zion, meine Güte, die Protokolle der Weisen von Zion. Das ist also die Grundlage für den Antisemitismus, wie er im späten 19. Jahrhundert entstanden ist und wie er im 20. auch im 21. Jahrhundert weitererzählt wird. Also dieses Buch, die Protokolle der Weisen von Zion, fasst alle diese Ideen zusammen und sagt, es gibt eine jüdische Weltverschwörung und es gibt letztendlich nichts, was auf der Welt passiert, wo nicht irgendwo Juden ihre Finger mit drin haben. Und das, diese Protokolle der Weisen von Zion ist eine Grundlage auch des Antisemitismus während der Nazizeit. seid gewesen. Und wer sich also mit der Ideologie der Nationalsozialisten etwas näher beschäftigt, der sieht, dass es da ganz viele Überschneidungen gibt. Und auch heute ist dieses Buch, Die Protokolle der Weisen von Zion, ist also ein Bestseller und ist also in zig Sprachen übersetzt worden und auch in vielen Ländern problemlos in jedem Buchladen zu kaufen. Und das begegnet einem immer wieder, dass also Leute dieses Buch in die Hände bekommen und also meinen, da ist irgendwie eine ganz, ganz wichtige Idee drin. Das hat mit keiner Realität zu tun. Dieses Buch ist Science Fiction und nichts anderes und das schon immer gewesen. So, nicht jede Verschwörung ist aber antisemitisch. Es gibt durchaus Verschwörungserzählungen, die ohne Antisemitismus auskommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt auch das Coronavirus. Also Donald Trump hat immer vom China-Virus gesprochen, hat also gemeint, die Chinesen, hat es nicht so explizit gesagt, aber es schwang irgendwie mit, die Chinesen hätten dieses Virus irgendwie rausgelassen und das wird dann irgendwie forterzählt, das sei gar nicht von Tieren auf Menschen umgesprungen, sondern das übergesprungen, das sei irgendwie in einem Labor gezüchtet worden und da würden also bestimmte Kreise in China bestimmte Interessen mitverfolgen. So, da kommt kein Antisemitismus drin vor, es ist trotzdem eine Verschwörungserzählung. Aber der Grad eben von einer Verschwörungserzählung zum Antisemitismus zu kommen, der ist eben sehr, sehr schmal, weil es diese unglaublich lange und intensive Tradition da drin gibt. Die dritte These, und das ist vielleicht das, was wir dann auch in der Diskussion vertiefen können. Verschwörungserzählungen kommt man in der Regel nicht mit Fakten oder ihrer Widerlegung bei. Hinterfragen und Humor sind die geeigneteren Hilfsmittel. Ja, also das werden alle Leute kennen, die schon mal mit einer Person gesprochen haben, die tatsächlich sehr tief in dieser Verschwörungsszene drin ist. Man kann denen noch so oft sagen, Entschuldigung, aber das ist Blödsinn. Ja, das ist eine Erfindung, das hat sich irgendwer ausgedacht und es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Man kommt damit nicht durch. Und gerade wenn wir jetzt im Hinblick auch auf Schule gucken, auf junge Leute, die vielleicht noch nicht voll in so einer Sache drin sind, sondern da eher Dinge gehört haben und Sachen aufschnappen. Und das ist ja auch Teil der politischen Erziehung und auch der politischen Reife, dass man natürlich nicht alles immer sofort weiß und überprüfen kann. Und deswegen ist es wichtig, da eben nicht immer nur zu sagen, das stimmt nicht, das ist Quatsch, sondern man sollte eher versuchen, da anders vorzugehen. Und eine Methode, mit der wir da sehr viel gute Erfahrungen machen, ist eben das Hinterfragen. Also, dass man fragt, okay, woher weißt du denn das? Warum ist das denn wichtig? Nehmen wir mal an, das stimmt. Warum wäre das wichtig für dich? Was hilft dir diese Erzählung, um dich in der Welt zurechtzufinden? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Oder was tun wir denn jetzt mit dieser Erzählung? Ja? Also, da können wir gerne nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das hilft, glaube ich, weiter. Und Humor, Sie haben vielleicht anfangs diese Karikatur da gesehen, die ich da hatte, Leute, die gerne Teil der jüdischen Weltverschwörung werden wollen, weil das ist natürlich toll, wenn man Macht hat und Einfluss, wer will das nicht haben? Also das sind, glaube ich, eher Zugänge, die einem da ein Stück weit weiterhelfen, denn mit einem reinen faktenbasierten Argumentieren stößt man sehr schnell an Grenzen und das ist dann häufig auch eher frustrierend für einen selber. Aber wie gesagt, das können wir sehr gerne gleich ausführlich diskutieren. Die vierte These: Wer Verschwörungserzählung dekonstruieren möchte, muss über Medienkompetenz sprechen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Woher beziehen Leute ihre Informationen? Und das ist nicht nur das Internet. Das Internet hat das natürlich nochmal alles unglaublich verstärkt, weil Dinge, die früher irgendwo in irgendwelchen obskuren Buchhandlungen verkauft wurden, die hat man jetzt mit zwei Mausklicks sofort. Ne? Und auch die Protokolle der Weisen von Zion findet man als Volltext problemlos im Internet. Da hat man natürlich einen ganz großen Zugang. Aber das ist letztendlich gar nicht so entscheidend, sondern Medienkompetenz fängt auch mit Büchern und Zeitungen an. Ja, das ist nicht nur das Internet. Also die Frage von Quellen: Woher bekomme ich Informationen? Was glaube ich, welche Möglichkeiten der Überprüfung habe ich? Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was auch etwas ein Prozess ist, der nie abgeschlossen ist. Ja, also auch Erwachsene müssen immer wieder ihre Medienkompetenz schärfen und müssen da immer wieder auch Dinge für sich hinterfragen. Und es ist absolut richtig, allem, was man hört und liest, gegenüber erstmal skeptisch zu sein. Man muss aber auch in der Lage sein, seriöse und unseriöse Quellen voneinander zu unterscheiden. Was nicht heißt, dass seriöse Quellen immer alles richtig machen, aber es gibt da schon einen Unterschied, ob Leute eine Argumentation aufbauen, ob sie ihre Quellen offenlegen, ja, Dinge belegen können, etc. oder ob sie das eben nicht machen. Die fünfte und letzte These, und dann bin ich auch schon durch, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das Ablehnen von Verschwörungserzählungen sollte nicht dazu führen, gesellschaftliche Machtverhältnisse auszublenden. Denn natürlich, in der Gesellschaft wie in Deutschland gibt es Menschen, die unterschiedlich viel Macht haben und Menschen, die Entscheidungen treffen können und Menschen, die keine Entscheidung oder viel weniger Entscheidungen treffen können. Ja, Macht ist sehr ungleich verteilt. Und Verantwortung ist auch sehr ungleich verteilt. Es ist vollkommen richtig, darüber zu sprechen. Und es ist auch richtig, die Leute, die Verantwortung und Macht haben, da in Frage zu stellen oder Entscheidungen von ihnen zu hinterfragen. Das ist nicht verkehrt. Und über Machtverhältnisse muss gesprochen werden. Und machtkritisch zu sehen, ist aus unserer Sicht etwas Unverzichtbares, was also auch für mündige Bürgerinnen und Bürgerinnen unverzichtbar ist. Aber das heißt eben nicht zu glauben, es gibt da irgendwie eine kleine Clique, die irgendwie alle Fäden in der Hand halten und der Rest ist irgendwie alles nur Schein und Erzählung, sondern man muss sich dann eben auch auf die Prozesse einlassen. Man muss anerkennen, in der Demokratie dauern Dinge länger und in der Demokratie sind Dinge mühsam und manchmal sehr schwierig und es ist nicht einfach, da zu einer Entscheidung zu kommen. Das muss man akzeptieren, ja, und da kann man kritisch sein. Aber es hilft eben nicht, indem man mit ganz einfachen Antworten auf komplizierte Fragen antwortet und sagt, naja, das ist irgendwie so diese kleine Machtelite und die machen doch eh, was sie wollen und wir haben da irgendwie gar keine Einflüsse mehr. Und das ist bei den Corona-Protesten an ganz vielen Punkten zu erkennen gegeben. Da wurde von Diktatur gesprochen, da wurde davon gesprochen, die Grundrechte wären abgeschafft worden. Ne? Was im Grunde absurd ist, denn in dem Moment, wo Leute auf die Straße gehen und genau das sagen können, nehmen sie ihre Grundrechte ja wahr. Ja? Und niemand ist dafür irgendwie eingesperrt worden, weil Menschen Corona-Maßnahmen der Regierung in Frage gestellt haben. So, und wir haben immer noch Wahlen. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahlen. Die sind nicht ausgesetzt oder verschoben worden, nicht mal unter Corona-Bedingungen. Also das Gerede von in einer Diktatur, das ist eben Unfug. Ja, dann bin ich schon durch mit meinen fünf Thesen.